Jetzt mache ich erstmal etwas, was ich noch nie gemacht habe von hier vorne. My English is poor, so I'm going to talk to you in German. But if you would like an English translation, Helen is sitting over there. She's waving friendly. And if this might be helpful for you, she's going to translate. We have a great technical equipment, so don't be shy. Just give her a sign or talk to her. She'll translate in the English language. Ja, jetzt mache ich mal auf Deutsch weiter und bedanke mich auch bei Helen, soweit sie in Anspruch genommen werden wird. Das ist ja keine einfache Aufgabe, so etwas zu übersetzen. 10.000 Gründe gibst du mir, um dich zu loben, um dir zu danken, haben wir gerade gesungen. Ich will einfach nochmal Bezug nehmen auf die letzte Woche, als wir hier gesessen haben. Viele von euch sind ja jede Woche hier oder verfolgen das übers Internet. Debbie hat eine ganz wichtige Predigt gehalten aus meiner Sicht. Und am Ende stand ja nochmal so die Frage, wo ist der Schrei in deinem Herzen, in welche Richtung geht der? Und ich weiß, dass viele da auch angesprochen waren, viele vielleicht auch nochmal neu sich an Gott gewendet haben. Und ich will einfach nochmal fragen, was ist daraus geworden in dieser Woche für dich? Vielleicht überlegst du nochmal, nicht immer ist es ein Thema, das in einer Woche erledigt sein kann, aber ich möchte dir Mut machen, bei diesem Schrei zu bleiben. Und wenn du spürst, da ist ein Gott, der antwortet, der mit sich reden lässt, dann lobe ihn dafür und tritt tiefer ein in diese Beziehung mit diesem Gott, der noch viel mehr für uns hat. Und an manchen Stellen wird das, was ich heute sage, auch anknüpfen an die Predigt in der letzten Woche. Aber jetzt habe ich erstmal einen richtigen Bibeltext für euch. Und zwar auch einen, der nicht so ganz kurz ist. Ihr dürft zuhören, ihr dürft auch gerne in euren Bibeln oder auf euren mobilen Endgeräten den Text mitlesen, wenn ihr möchtet. Der Bibeltext steht in 2. Mose 3 und 2. Mose 4 und das ist die berühmte Geschichte von dem brennenden Dornbusch. Und ich lese euch das einfach mal so etappenweise vor. 2. Mose 3. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, und jetzt lesen wir in Vers 9 weiter, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört, ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Hier könnte das jetzt eigentlich schon zu Ende sein. Es ist im Grunde alles gesagt. Die Botschaft ist übermittelt. Mose könnte losgehen. Aber wie viele von euch wissen, jetzt hat Mose Einwände. Und er hat insgesamt 4 und die wollen wir nacheinander kurz lesen. Aber Mose, erster Einwand, erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Zweiter Einwand. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Das war der zweite Einwand, die Frage nach dem Namen. Jetzt kommt der dritte Einwand, die Frage nach der Beglaubigung. Mose wandte ein: Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da fragte ihn der Herr: Was hast du da in deiner Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf: Pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte: Tu dies vor den Augen der Israeliten, dann werden sie dir glauben, dass ich der Herr dir erschienen bin, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann folgt noch ein weiteres Zeichen, die Hand, die im Gewand plötzlich mit Aussatz bedeckt ist und dann beim Wiederhereinstecken wieder gesund ist. Und ein drittes Zeichen, dass das Wasser im Nil zu Blut wird, wird angekündigt. Trotzdem hat Mose noch einen weiteren Einwand. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du zu mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent, die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte: Wer hat denn dem Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt, ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. 4 Einwände, 4 überzeugende Antworten, und jetzt hat Mose keinen Einwand mehr und kommt zum Ergebnis für sich selbst. Mose bat: Ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Da wurde der Herr zornig und erwiderte: Ich weiß, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wieder sieht. Sag ihm, was er den Israeliten sagen soll. Ich will bei euch sein, wenn ihr reden müsst. Ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten, als hätte ich es ihm gesagt. Vergiss auch deinen Stab nicht, denn mit ihm wirst du die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen. So, und hier machen wir jetzt Schluss. Die Geschichte geht dann natürlich noch lange, lange weiter. Die berühmte Geschichte von diesem brennenden Dornbusch. Ich habe die Geschichte auch deswegen ausgesucht für diesen Sonntag, weil wir ja in dieser Woche ein ganz besonderes Jubiläum hatten. 70 Jahre Gründung des Staates Israel. Und diese Geschichte, diese vom Exodus, die hier beginnt, am Anfang des zweiten Buches Mose, ist ja sozusagen das Urbild und die Urerinnerung des Volkes Israel an seine Errettung aus der Bedrängung durch die Feinde und an das Versprechen Gottes: Ich werde euch ein Land geben, in dem ihr zu Hause seid. Exodus. So heißt dieses zweite Buch Mose ja in manchen Bibeln, Exodus, Auszug. Und es gibt ja einen Bestseller über die Geschichte der Staatsgründung Israels vor 70 Jahren, der auch schon alt ist, von Leon Uris, ein ganz spannendes Buch. Und dieses Buch hat er auch genannt Exodus. Und diese Zeit ist eine Zeit, an die sich das Volk Israel immer erinnert hat. Und auch Gott selbst hat seine Geschichte mit diesem Volk immer mit diesem Ereignis verbunden. Ich bin der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und tatsächlich ist vor 70 Jahren dieser Staat Israel gegründet worden. Und Juden wie Christen haben das schon damals und bis heute als ein Zeichen dafür gesehen, dass Gott zu seinem Wort steht und sein Wort hält und seine Versprechungen erfüllt. Trotz aller Schwierigkeiten, mit denen das damals verbunden war und bis heute ist, bleibt das ein Zeichen für Gottes Handeln in dieser Welt. Ich glaube, ich habe ja schon mal gesagt, es gab ja mal diesen berühmten König, irgendeiner der Friedrichs, 1800, der von einem Philosophen wissen wollte, diese ganzen Gottesbeweise sind mir zu kompliziert. Sag mir doch mal was ganz Einfaches, woran kann man erkennen, dass es Gott gibt? Und der Philosoph hat geantwortet, Majestät, die Juden. Das galt schon damals so, dass man an diesem Volk in besonderer Weise erkennen konnte, wie Gott wirkt, dass Gott da ist und dass Gott wirkt. Und deswegen lohnt es sich auch für uns, auch als Christen in Deutschland, uns daran zu erinnern. Diese letzte Woche sagte jemand zu mir, gar kein unvernünftiger Mensch im Allgemeinen, ach, irgendwie muss man doch mal einen Schlussstrich ziehen unter diese ganzen Sachen. Da müssen wir doch mal mit aufhören, das ist doch jetzt alles Vergangenheit mit den Nazis und so weiter. Und ich habe so gedacht, naja, als Christ kann ich dieser Auffassung eigentlich gar nicht zustimmen, weil für mich als Christ das Erinnern, das Drandenken ein zentrales Element dessen ist. Jeden Sonntag komme ich hier hin, um mich zu erinnern an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und nicht umsonst hat Jesus für diese Tat das Datum ausgewählt des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Seine Feinde hatten eine andere Zeitplanung, es sollte nicht an diesem Fest passieren, aber es war in Gottes Plan und in den Augen von Jesus wichtig, dass es damit verbunden war. Das zeigt nochmal auch die Bedeutung dieses Ereignisses. Und so ist am 5. Iyar 5708 nach jüdischer Zeitrechnung der Staat Israel gegründet worden. Das war damals der 14. Mai 1948 und irgendwie mit dem jüdischen Kalender rechnet sich das in diesem Jahr auf den 19. April aus. Und deswegen ist das jetzt in dieser Woche auch in Israel gefeiert worden. David Ben-Gurion wurde der erste Ministerpräsident dieses Landes Israel. Und es ist für uns gut, daran zu denken und uns auch immer daran zu erinnern, dass das, was wir als Christen haben, zu uns kommt, zu uns gekommen ist über dieses auserwählte Volk, das immer schon dazu bestimmt war, den Segen Gottes über die ganze Welt zu bringen. Und diese Bestimmung sagt das Neue Testament, Paulus ist das auch ganz, ganz wichtig im Römerbrief, bleibt bis heute und für alle Zeiten bestehen. Es bleibt das auserwählte Volk. Und wenn ihr zu Hause mal die Zeit habt, Römer 9, Römer 10, Römer 11 zu lesen, dann spürt ihr den Respekt, die Hochachtung, die Paulus für dieses Volk, das ja auch sein Volk war und blieb, hat, für die Gnadenerweise und Zusagen Gottes an dieses Volk, die unbereubar sind. Und man spürt, wie Paulus sagt, da wo wir als Christen meinen mehr zu sehen, meinen weiter zu sehen, gerade in der Frage dieses Messias, Jesus Christus, da ist das doch immer so, dass wir praktisch wie ein Zwerg sind, der auf den Schultern eines Riesen steht und dann vielleicht ein bisschen weiter sehen kann, aber eben nur, weil er auf den Schultern dieses Riesen steht. Und das ist dieses jüdische Volk, dessen Auserwählung bis heute gilt. Das heißt nicht, dass wir heute als Christen alles richtig finden müssen, was der aktuelle Staat Israel tut. Aber ich glaube, wir haben als Christen viel Grund, genau zu prüfen, wie wir darüber reden und genau zu verstehen, in welcher Situation sich dieses Land und dieses Volk auch befindet. Damals wurde an diesem 14. Mai, der es damals war, die Unabhängigkeit Israels ausgerufen. Das beruhte auf einem Beschluss der Vereinten Nationen. Das Land Großbritannien, die alte Schutzmacht, hatte schon 1917 dieses Recht bekräftigt in der Balfour-Deklaration. Am 14. Mai hat David Ben-Gurion diese Erklärung verlesen und am 15. Mai, in der Nacht vom 14. auf den 15., sind Jordanien, Ägypten, Syrien, Libanon und der Irak in Israel einmarschiert und der Krieg begann. Und an dieser grundsätzlichen Frage hat sich bis heute ja noch nichts geändert. Ich glaube, wir haben allen Grund, für den Frieden in Israel zu beten. Wir wünschen uns keinen Krieg, wir wünschen uns keine weiteren Toten, wir wünschen uns Kompromissbereitschaft, wir wünschen uns, dass dort Menschen, egal welcher Religion, friedlich zusammenleben können. Ja, und so wollen wir jetzt mal gemeinsam auf diesen Text schauen, mit dem diese Exodus-Geschichte begonnen hat, die bis heute für Juden und Christen von ganz zentraler Bedeutung ist. Und ich möchte das, wie ihr das von mir gewöhnt seid, so in drei Schritten tun. Das Erste, was wir hier gelesen haben, ist, dass Mose diesen brennenden Dornbusch sieht, näher tritt, dann kommt die Stimme, Achtung, heiliges Land, Schuhe ausziehen und dann fängt Gott an, mit ihm zu reden. Und deswegen soll das heute auch der erste Punkt sein, lass dich von Gott ansprechen. Und ich habe zu dieser Frage, wie das hier zu verstehen und auszulegen ist, zwei ganz unterschiedliche Erklärungen gefunden in zwei Büchern, die ich beide sehr, sehr mag. Und die möchte ich euch jetzt gerne auch beide weitergeben, weil ich glaube, dass beide ihre Bedeutung und ihre Berechtigung haben, obwohl sie in gewisser Hinsicht in ganz unterschiedliche Richtungen führen. Das Erste, was ich euch hier mitgebracht habe, ist ein Buch von John Ortberg, Das Leben, nach dem du dich sehnst, ein Buch, das man in jeder Hinsicht empfehlen kann, über geistliches Leben, geistliche Übungen für Menschen von heute, ein wunderbares Buch, das sehr viel Gewinn verspricht. Und er nimmt am Anfang auch Bezug auf diese Geschichte, die Mose am brennenden Dornbusch erlebt hat. Und er schreibt hier Folgendes. Gott bietet uns die Möglichkeit zur Veränderung an. Als die Menschen einmal sehr lange kein Wort der Hoffnung mehr von Gott gehört hatten, das war ja damals so, lange Zeit hatte Gott nicht gesprochen, ging ein Mann namens Mose an einem Dornbusch vorbei. Er hatte diesen Strauch vielleicht schon 100 Mal zuvor gesehen, aber dieses Mal war es anders. Dieses Mal kam der Wendepunkt. Dieses Mal war die Gegenwart Gottes da. Und Mose sagte, das ist doch seltsam. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. So steht es ja hier auch, haben wir es auch gerade gelesen. Alles begann damit, dass Mose sich etwas aus der Nähe ansehen wollte, dass er bereit war, seine Alltagsroutine zu unterbrechen und der Gegenwart Gottes seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte in die andere Richtung schauen können, wie es wohl die meisten von uns tun würden. Er hätte damit einfach den Auszug aus Ägypten, das Volk Israel, seine Berufung und den Grund für seine Existenz verpasst. Er hätte es verpasst, Gott zu begegnen. Aber er verpasste es nicht, er hielt an und schaute sich die Sache aus der Nähe an. An wie vielen Zeichen der Gegenwart Gottes gehe ich in meinem Leben vorbei? Mose war ja hier bei der Arbeit. Er war Hirte geworden nach seiner gescheiterten Karriere als Zögling des Pharaos. Er war Hirte auch schon seit geraumer Zeit. Klingt für uns beschaulich, aber ist, glaube ich, ein ziemlich harter Job. Man erlebt da so einiges in der Wüste. Da fällt man nicht bei jeder Gelegenheit gleich um. Und er sieht dieses Zeichen und er tritt näher heran. Und ich glaube, dass Gott uns allen immer wieder solche kleinen Zeichen gibt, solche brennenden Dornbüsche. Nicht immer geht es um so spektakuläre Aufträge wie den Mose hier bekommt. Deswegen sind vielleicht auch die Zeichen nicht immer ganz so spektakulär. Aber ich möchte gerne lernen, darauf zu achten, wo mir ein Mensch etwas sagt, wo ich etwas höre, wo ich etwas beobachte, wo mir klar wird, hier solltest du etwas tun oder hier spricht mich etwas an. Im Moment ist es ja so, dass wir diese Woche alle diesen gigantischen Frühling genossen haben und insbesondere diese wunderschöne Baumblüte. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das ist, wenn man so auf so einen Baum guckt, so einen blühenden Baum. Wir haben gestern Abend auch draußen gesessen und unsere Nachbarn haben auch so einen wunderschönen Baum im Garten. Man kann da im Grunde genommen stundenlang hingucken. Ein Freund sagte diese Woche zu mir, also eigentlich müssten sich die Menschen doch sofort alle zu Gott bekehren, wenn sie das sehen. Ja, habe ich gesagt. Ich sehe es im Grunde genauso. Aber ich fand es ziemlich weitgehend. Aber er hat damit etwas zum Ausdruck gebracht, was ich auch empfinde. Das brennt nicht, aber das leuchtet in einer Weise, dass da irgendwo doch etwas spürbar wird von Gottes Herrlichkeit. Und dafür gibt es so viele andere Beispiele. Und ich möchte mich neu dazu ermutigen lassen, so wie John Ortberg das hier schreibt, mal näher heranzutreten. Wir meinen so oft, die Zeit nicht zu haben, was anderes im Kopf zu haben. es lohnt sich, näher heranzutreten. Gott möchte zu uns reden, auch und gerade in unserem Alltag. Jetzt habe ich euch noch eine andere Auslegung versprochen, die in eine etwas andere Richtung geht. Und die habe ich in diesem Buch hier gefunden, ein ganz altes Buch, also das kann ich auch empfehlen, aber da braucht ihr ein klein wenig mehr Zeit und Ruhe, von einem englischen Bibelausleger McIntosh, der hier sich mal die Mühe gemacht hat, gleich alle 5 Bücher Mose auszulegen, ist von Anno Tobak. Und mich hat beeindruckt, als ich dieses Buch aufschlug, um mal zu lesen, was schreibt er denn so über 2. Mose 3, da habe ich festgestellt, er hat einen ganz anderen Gedanken. Für ihn geht es hier um etwas ganz anderes. Für ihn geht es darum, dass er Mose in der Wüste, in der Schule Gottes sieht. Und er, bevor er überhaupt den Text auslegt, er schreibt erstmal 8 Seiten darüber, wie unendlich wichtig das ist, dass jeder, der etwas machen möchte vor Gott, für Gott, vorher eine Zeit der Stille und der Abgeschiedenheit mit Gott hatte. Und er hat so einen schönen Anker auch im Bibeltext, genau wie John Ortberg, der das mit diesem näher Herangehen rausgreift. In den alten Übersetzungen heißt das im Vers 1 so, dass Mose die Herde seines Schwiegervaters hütete. Und dann heißt es da, er führte sie hinter die Wüste an den Berg Horeb. Also nicht nur in die Wüste, sondern sozusagen Mose ist hier noch hinter der Wüste. Also weiter abgeschieden geht es gar nicht mehr. Und hier der Autor sagt, es ist entscheidend, dass wir das alle erleben, wenn wir wirklich etwas für Gott erreichen wollen. Eins ist sicher, sagt er, dass Gott alle seine Diener sowohl vor als nach dem Eintritt in den öffentlichen Dienst oft allein in seine unmittelbare Nähe geführt hat. Denn ohne die Zucht, ohne diese geheime Übung, wären sie sicher dürr und oberflächlich geblieben. Jeder, der sich herauswagt, ohne sich vorher in der Gegenwart Gottes geprüft zu haben, gleicht einem Schiff, das ohne den erforderlichen Ballast mit vollen Segeln in See sticht und deshalb beim ersten Sturm umschlägt. Und ein bisschen später vertieft er das nochmal. Das sind so diese Bücher, wo man so als Leser angesprochen wird. Das war damals so der Stil. Möchtest du, lieber Leser, durch eigene Erfahrung die wahre Bedeutung des Wortes hinter der Wüste erproben? Möchtest du die heilige Stätte kennen, wo die Natur in den Staub gelegt und Gott allein erhoben wird? Dort werden Menschen und Dinge, die Welt und das Ich, die gegenwärtigen Umstände und ihr Einfluss nach ihrem wahren Wert gemessen. Dort und nur dort wirst du eine göttliche Waage finden, um alles, was in dir ist und was dich umgibt, abzuwägen. Dort gibt es keine falschen Farben, keine Verstellung, keine leeren Einbildungen. Der Feind deiner Seele kann den Sand dieser Stätte nicht vergolden. Dort ist alles Wirklichkeit. Das Herz beurteilt in der Gegenwart Gottes alle Dinge in der richtigen Weise. Es steht hoch über den aufregenden Einflüssen der Pläne dieser Welt. Wir hatten jetzt recht. Also ich finde, dass irgendwie beide was ganz, ganz Wichtiges sagen. Es ist so wichtig für mich in meinem Alltag, das Auge offen zu halten für das, was Gott mir an Zeichen gibt, die Bereitschaft zu haben, innezuhalten und auf Gott zu hören. Aber das alleine kann nicht die Substanz meines geistlichen Lebens sein. Wenn wirklich was geschehen soll, dann muss ich mich öffnen dafür, mich von Gott tatsächlich auch in eine Stille und in eine Ruhe führen zu lassen, wo er mir das zeigt, was wir hier gerade gelesen haben. Was ist wirklich wichtig und wo begegnet mir Gott tatsächlich? Schwieriges Thema für uns, für hektische Menschen, wo immer alles passieren muss. Aber ich glaube, die alten Brüder hier haben uns etwas Wichtiges zu sagen und das bleibt bis heute ein ganz großes Thema. Lass dich von Gott ansprechen. Und dann, das ist mein zweiter Teil, geht es um dieses Gespräch, das Mose hier mit Gott führt. Und ich kann da auf vieles Bezug nehmen, was wir letzte Woche schon gehört haben. Das Erste, was uns Debbie letzte Woche ja auch gesagt hat, ist, haben wir noch ein Gefühl für den Respekt vor Gott und die Heiligkeit Gottes? Es war ja in dieser Geschichte, über die sie gesprochen hat, hatte es ganz andere Aspekte, aber das Thema ist das gleiche. Und hier erfährt Mose erstmal, Achtung, Das ist jetzt hier eine heilige Begegnung und für ihn bedeutet das, dass er seine Schuhe auszieht. Wir leben heute nicht in einer Zeit, auch heilsgeschichtlich in einer Zeit, wo so diese äußerlichen Dinge wichtig sind. Das ist nicht entscheidend, wie du hier angezogen bist. Komm im T-Shirt oder komm im Schlips singen. So singen wir, glaube ich, wie man so sagt, wie wir es so schön in einem Liede singen. Das ist ganz egal. Auch wie du hier sitzt, ist nicht wichtig. Aber wenn wir das alles nicht wichtig finden, dann deswegen, weil wir ja glauben, unsere innere Haltung ist das Entscheidende. Und dann muss es ja umso mehr unsere innere Haltung sein, die dieser Heiligkeit Gottes gerecht wird, damit Gott tatsächlich mit uns reden kann. Dann müssen wir uns sozusagen innerlich die Schuhe ausziehen. Und wie gigantisch ist das? Und jeder kennt, glaube ich, solche Erlebnisse, auch im Gottesdienst, in solchen Lobpreiszeiten, wo man plötzlich merkt, ich komme jetzt hier auf heiligen Boden. Vielleicht nur ich, vielleicht die anderen alle gerade gar nicht, aber ich jedenfalls. Und ich möchte mir sozusagen geistlich die Schuhe ausziehen oder es zieht mir irgendwie die Schuhe aus. Und das sind Momente, die wir hier im Gottesdienst erleben, aber auch zu Hause erleben können und die wichtig sind. Und das Interessante ist, dass wir hier von Mose lernen können, wenn das dann so ist, wenn diese ganz heilige Atmosphäre der unmittelbaren Begegnung da ist, dann darf man trotzdem Einwände haben. Und die sind sogar wichtig. Mose ist ja der Mann, der grundsätzlich erstmal Nein sagt. Das hat so sein Wesen gekennzeichnet, kann man durch seine Biografie verfolgen. In Ägypten, er soll da irgendwie Königssohn werden und so weiter. Er sagt, nein, das mache ich nicht. Ich möchte lieber, sagt der Hebräerbrief, mit dem Volke Gottes Ungemach erleiden, als mit den Ägyptern eine Sache machen. Er sagt einfach mal nein. Natürlich auf die falsche Weise, es beißt gleich einer ins Gras in dem Zusammenhang. Aber er sagt nein. Und er bleibt sich treu. Auch hier sagt er einfach nein. Gott hat einen Auftrag für ihn. Er sagt nein, ich habe Einwände und nachdem alle Einwände besprochen sind, du hast bestimmt noch einen anderen. Gott wird ja auch zornig darüber. Aber auch der Zorn Gottes ist manchmal wichtig. Und nichts ist schlimmer, und es hat auch Jesus in einem wichtigen, kurzen Wort gesagt, nichts ist schlimmer als ein oberflächliches Ja, hinter dem du das Nein, das du tatsächlich hast, nicht aussprichst. Und Gott kann mit diesem Nein dieses Mannes Mose umgehen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er geht doch auch irgendwie etwas darauf ein. Weil am Ende kommt ja noch die Sache mit Aaron dazu. Okay, es ist fast wie ein Kompromiss. Und das war ja auch letzte Woche das Thema. Als wir diese schwierige Geschichte hatten, wo Jesus sich das irgendwie anders überlegt. Passt so gar nicht zu unserem Bild eines allwissenden Gottes, der immer alles perfekt in der Hand hält. Aber eins müssen wir ja wissen. Wenn das unser Bild von Gott wäre, dass das ein Gott ist, der alles geplant hat, wo alles fertig ist, alles immer schon feststeht, auf die beste denkbare Weise geregelt, alle Einwände sind ergebnislos, dann kann ich mich ja fragen, warum ich überhaupt bete. Und diese Geschichte macht ja auch deutlich, wie wichtig das Gebet ist. Gott sagt zu Mose, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Das ist das gleiche Schreien, das wir letzte Woche hatten bei dieser Frau aus Sydophönizien, die auch schrie, sie schrie hinter Jesus her. Ich habe dieses Schreien gehört. Und dieser Gott, an den wir glauben, ist kein Gott, mit dem man nicht reden kann. Das ist schwer für uns zu verstehen. Es ist schwer, mit der Allmacht und Allwissenheit Gottes in Verbindung zu bringen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir als Christen immer ganz eng bei dem bleiben, was uns die Bibel sagt und nicht versuchen, so eigene philosophische Systeme draus zu machen, die dann auf irgendeinen Abweg führen. Die Bibel sagt uns beides. Aber sie sagt uns ganz deutlich, dieser Gott ist ein Gott, mit dem du reden kannst, mit dem du verhandeln kannst. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass in diesem Reden, in diesem Verhandeln etwas entsteht, eine Beziehung. Etwas Einzigartiges. So war es auch in der Geschichte der Frau, die wir letzte Woche gehört haben. Die beiden, Jesus und diese Frau, reden miteinander und da entsteht plötzlich nicht nur einfach eine Bitte, sondern eine Beziehung. Und dann sagt Jesus ja zu ihr dieses Wort: Frau, dein Glaube ist groß. Das ist dieses Wort, das Vertrauen und Beziehung bedeutet. Und das ist das, was in diesem Ringen hier zwischen Mose und Gott auch in Mose entsteht. Und wie hat dieses Feuer von diesem Tag an in Mose gebrannt? Dieser Auftrag, die Liebe zu diesem Volk, wie hat er daran festgehalten? Da geht es darum, wer ich bin. Mose sagt: Du, ich bin, du kennst mich doch. Ich bin, wer ich bin. Ich bin dafür nicht geeignet. Ich kann nicht reden, aber ich habe Fäuste. Das ist keine gute Strategie bisher gewesen. Und Gott sagt: Ja, du bist, wer du bist, aber ich bin, wer ich bin. Als nach dem Namen gefragt wird, da gibt es später noch den offiziellen Namen der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und so weiter, ganz richtig. Aber erstmal sagt Gott: Ich bin. Ich bin, wer ich bin. Du bist, wer du bist, aber ich bin, wer ich bin. Und ich werde mit dir sein. Und das ist auch die Botschaft dieser Zeichen und Wunder, die Mose dann alle bekommt, die er auch mitnehmen darf. Aber man spürt, es sind nicht die Zeichen alleine. Die Zeichen alleine, selbst bei Mose hier, ja, man muss sich das vorstellen, der Dornbusch brennt, der Stab wird zur Schlange. Er sieht das doch alles. Seine eigene Hand verändert sich. Schick einen anderen. Es ist noch nichts passiert in ihm bis zu diesem Moment. Und Gott sagt ja auch: Ich werde Zeichen tun in Ägypten, diese berühmten 10 Plagen. Ja. Dahinter muss eine Beziehung entstehen. Und die Zeichen, die Gott tut bis heute, und wie dankbar sind wir für die Zeichen und Wunder, die Gott auch hier in unserer Mitte tut, sind Einladungen in diese Beziehung. Sonst geht das Zeichen und das Wunder an dir spurlos vorbei, wenn du dich nicht einlässt auf diese Beziehung. Wir haben letzte Woche nach dem Gottesdienst, habe ich mit 2 Brüdern unten in der Cafeteria über das Thema Prophezeiungen gesprochen. Und da ging es im Grunde um das Gleiche. Wenn dir einer eine Prophetie gibt und da passiert nichts in dir, du lässt dich nicht darauf ein, du fängst nicht an, in dieses Gespräch mit Gott zu gehen, dann hat das entweder gar nichts bedeutet oder du läufst möglicherweise in eine total falsche Richtung. Es geht immer um das, was das in mir in Gang setzen soll, um dieses Feuer, das dann in mir auch entflammen kann. Auch unser Gott, sagt der Hebräerbrief, ist ein verzehrendes Feuer. Und da liegt alles drin. Die ganze Heiligkeit Gottes, seine verwandelnde Kraft und seine Möglichkeiten für uns. Ja, ganz kurz noch zum Schluss. Mose soll sich aber dann irgendwann auch tatsächlich auf den Weg machen und er geht los. Und diese Geschichte als Berufungsgeschichte richtet natürlich auch an uns die Frage: Wenn ich das alles erlebt habe, fange ich jetzt auch an, das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Was hat das mit mir zu tun, könnte Mose sagen. Das ist so weit weg. Guckt euch das mal auf einer Karte an. Hinter der Wüste. Also das ist wirklich die Sinai-Halbinsel, ganz unten die Spitze, wo er da war. Von Ägypten nach damaligen Maßstäben unendlich weit. Wenn man mich da aussetzen würde, ich würde nie irgendwo ankommen. Es war so weit weg. Und es war so lange her, 40 Jahre. Es lag so weit zurück in seiner Vergangenheit. Und manchmal ist es so, dass Gott uns fragt, uns um Dinge zu kümmern, die scheinbar ganz weit weg sind. Ich habe diese Woche, es gibt ja laufend Jubiläen, ein Jubiläum in dieser Woche war auch, oder letzte vielleicht sogar schon, das Jubiläum der Weltgesundheitsorganisation. Eine Organisation, die gute Ziele hat, die zum Teil auch erreicht werden, aber zu großen Teil auch nicht. Und ich habe in dem Zusammenhang nochmal gelesen, 6 Millionen Kinder sterben immer noch an Unterernährung, fehlenden Impfungen auf der Welt, trotz gewisser Fortschritte, aber 6 Millionen pro Jahr. Das ist so weit weg. Du kannst auch nicht alles machen, du kannst dich nicht um alle Probleme kümmern, aber es lohnt sich, in dieses Gespräch mit Gott einzutreten und zu fragen: Was ist mein Auftrag, was ist mein Beitrag dazu, dass sich diese Welt so verändert, wie Gott sich das wünscht? Und vielleicht gibt es Dinge, die lange her sind, die in deiner Vergangenheit liegen und wo es einen Punkt gibt, wo Gott nochmal neu auf dich zugeht und dich fragt: Musst du das vielleicht nochmal neu aufgreifen? Ist das nochmal neu ein Thema? Was erwartet Gott von mir? Jetzt könnt ihr sagen, naja, aber ich soll doch erstmal in die Wüste. Ich muss doch erstmal ganz fest an mir arbeiten. Ist eine gefährliche Botschaft in einer Gemeinde, wo ständig Leute gesucht werden, die sich einbringen. Darauf nimmt er hier auch Bezug. Ist auch ein schwieriges Thema. Ich will eins vorweg sagen, damit das ein für alle Mal ex cathedra erklärt ist. Um hier Stühle umzustellen, in der Cafeteria zu helfen oder beim Verschönerungstag den Besen zu bewegen, brauchst du keinen spezifisch göttlichen Auftrag. Dafür musst du nicht 40 Jahre in die Wüste gehen. Das kannst du einfach mal machen, wenn du die Zeit hast und Gott dir nicht in dem Moment etwas viel, viel Wichtigeres zeigt. Also damit wir uns da nicht irgendwie falsch verstehen. Ist bei Mose auch so schön, als er in die Wüste flieht, nach diesem Mord, den er begangen hat, da kommt er in der Wüste Midian an und da sind diese Frauen die brauchen einfach Hilfe beim Wasserschöpfen. Da sind noch unfreundliche Männer, die drängeln sich vor. Mose hat was gelernt, die Männer bleiben alle am Leben, aber er hilft trotzdem den Frauen, das Wasser zu schöpfen. Ein kleiner Dank für das, was Frauen auch in seinem Leben getan hatten. Das ist ja der Beginn des ersten Buches, des zweiten Buches Mose, ist ja eine Geschichte der Frauen. Die Männer morden, prügeln sich. Die Frauen, die Tochter Pharao, die Mutter Moses, die Hebammen, sie alle sorgen dafür, dass das Ganze irgendwie richtig läuft und machen diesen Mann Mose möglich. Also Mose ist da in der Wüste und er macht's einfach. Da braucht er nicht 40 Jahre vorher, da braucht er keinen brennenden Dornbusch für. Also das ist schon mal generell klar. Mit anpacken kann jeder, der dafür irgendwie Zeit hat, und das sollte man auch tun. Aber ich glaube, für vieles andere gilt dann schon, dass es richtig ist und uns auch wichtig ist hier, dass Menschen das tun, wozu sie wirklich eine Berufung von Gott haben. Und dass wir uns auch gemeinsam Zeit dafür nehmen, danach zu fragen. Es gibt auch für diese technischen Dinge spezifische Berufungen, die sind ganz wichtig, die gehen über das Allgemeine hinaus, die brauchst du dann auch. Ich habe zum Beispiel eine gewisse Berufung für Kaffee. Jeder hat da so sein Spezialthema, vielleicht ist es bei dir was anderes. Das sollte man dann auch leben, neben dem Allgemeinen helfen. Aber auch dann, wenn es um die geistlichen Aufgaben geht, es ist, glaube ich, gut, wenn wir uns Zeit nehmen, darauf zu achten und dann aber auch in die Aktivität kommen. Und wie schön ist das, dieser Kompromiss, ein genialer göttlicher Kompromiss am Ende der Geschichte, und der heißt Gemeinschaft. Dieser Kompromiss heißt Gemeinschaft. Aaron ist schon unterwegs, Gott hat ihn schon losgeschickt. Gott möchte eine gigantische Gemeinschaft bauen, das Volk Gottes, das gesegnete Volk Gottes bis heute, durch das wir alle gesegnet worden sind. Und er fängt mit einer Mini-Gemeinschaft an. Und deswegen feiern wir das ja in diesem Jahr auch besonders. Kleingruppen, Zweierschaften, Gemeinschaft. Mose und Aaron. Verlass dich drauf, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, frag ihn danach. Und Gott wird dir zeigen, wer schon unterwegs ist und mit wem du das gemeinsam tun kannst. Amen.